الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى ich lese zuerst paar Versen von Surat An-Nur, Sure 24, von Anfang, إن شاء الله تعالى. Die Sura hat natürlich auch heute mit unserem Thema etwas zu tun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم
Dies ist eine Sura, die wir als Offenbarung hinabgesandt und verpflichtend gemacht und in der wir klare Zeichen hinabgesandt haben, auf das ihr bedenken möget. Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit 100 Hieben. Lasst euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts der Rechtsbestimmung der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und es soll bei der Vollstreckung der Strafe an ihnen ein Teil von den Gläubigen zugegen sein. Ein Unzuchttreiber heiratet keine andere als eine Frau, die Unzucht begeht, oder eine Götzendienerin. Und eine Unzuchttreiberin heiratet kein anderer als ein Mann, der Unzucht begeht, oder ein Götzendiener. Den Gläubigen ist dies verboten. Diejenigen, die den ehrbaren Ehefrauen Untreue vorwerfen und hierauf nicht vier Zeugen beibringen, die geißelt mit 80 Hieben und nehmt von ihnen niemals mehr eine Zeugenaussage an, das sind die wahren Frevler, außer denjenigen, die nach alledem bereuen und rechtschaffen werden, denn Allah ist allvergeben und barmherzig. Für diejenigen, die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen, und zum fünften Mal bezeugt, der Fluch Allahs komme auf ihn, wenn er zu den Lügnern gehören sollte. Und es wehrt von ihr die Strafe ab, dass sie viermal bei Allah bezeugt, er gehöre wahrlich zu den Lügnern. Und das fünfte Mal bezeugt sie, der Zorn Allahs komme über sie, wenn er zu denjenigen gehören sollte, die die Wahrheit sagen. Und ohne die Huld Allahs gegen euch und seine Barmherzigkeit, und dass Allah Reue annehmend und allweise wäre. Alhamdulillah, heute setzen wir insha'Allah ta'ala die Serie fort von diesem Hadith, diesem authentischen Hadith in Sahih al-Bukhari und Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Gefährten gesagt hatte: Ijtanibu as-sab' al-mubiqat, hütet euch von den sieben vernichtenden Dingen. Qalu wa ma hunna ya Rasulallah. Sie fragten: Was sind diese, o Gesandter Allahs? Er sagte: Ashirku billah, die Beigesellung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sihr, die Zauberei. Wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haq. Und dass man Menschen tötet, den Allah ta'ala verboten hat zu töten. Wa aklu ar-riba, und dass man Zins nimmt. Wa aklu mal al-yatim, und dass man das Gut von den Weisen wegnimmt. Wa at-tawalli yawm az-zahf, dass man den Rücken gibt, wenn es in Schlacht ist, dass man zurückkehrt und den Rücken gibt. Und siebtens, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, und dass man den verheirateten, unschuldigen, reinen Frauen mit Unzucht beschuldigt oder verleumdet. Heute wollen wir in dieser Unterrichtseinheit über die beiden letzten großen Sünden sprechen. Das Zurückkehren oder den Rücken geben in Schlacht, was das heißt, warum ist dies eine große Sünde und gehört zu den sieben vernichtenden Dingen, und über ein soziales Problem, ein Problem, was unter den Menschen sein kann in einer Gesellschaft, was die Zerstörung der Gesellschaft bewirkt. Das ist die Verleumdung, und dass man Frauen oder Männer, verheiratete Frauen oder Männer mit Unzucht beschuldigt. Was versteht man erstmal über vernichtenden Dingen? Al-Ulama, die Gelehrten, sagen, sie vernichten unser diesseitigem Leben und das Jenseits. Wenn man als Muslim in einer von diesen sieben Dingen landet und macht, wal'iyadu billah, er führt sein Leben zur Zerstörung und zur Vernichtung, in diesseits und im Jenseits. Die sechste ist at-tawalli yawm az-zahf, wenn es in einem Kampf ist, wo die Muslime in einem Kampf sind, dann wurde ihnen verboten, und ganz streng verboten in Islam und im Koran, dass sie den Rücken geben. Was heißt den Rücken geben? Wegflüchten.
derjenige, der wegflüchtet.
Und er hat dabei nicht einen religiösen Grund. Und wir werden über die religiösen Gründe sprechen. Wann hat man religiösen Grund, dass man weggeht oder den Rücken gibt? Wenn man wegflüchtet, dann ist man, wal'iyadu billah, in eine große, gravierende Sünde. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Allah ta'ala sagt,
Ya ayyuhal ladhina amanu, idha laqitumul ladhina kafaru zahfan, fala tuwalluhumul adbar. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
O die ihr glaubt, und hier sehen wir, dass das wirklich zu den größten Sünden gehört. Das ist in Sure 8, Vers Nummer 16. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr auf die ungläubigen Götzendiener im Kampf stoßt, das heißt im Kampf, das ist im Schlachtfeld, die im Heerzug vorrücken, die kommen in einen Heerzug und sie rücken vor in eure Richtung, so kehrt ihnen nicht den Rücken. Das ist ihr Verbot. Und jetzt ein bisschen ausführlich. Und derjenige, der ihnen also an solch einem Tage den Rücken kehrt, es sei denn, also zwei Möglichkeiten, wo eine Ausnahme gibt. Es sei denn, er schwenke zur Schlacht oder zum Anschluss an einen Trupp ab. Wir werden das erklären, was das heißt. Aber was ist die Strafe? Beim Rücken oder beim Zurückkehren und Wegflüchten, der lädt wahrlich Allahs Zorn auf sich. Und seine Herberge soll Jahannam sein. Und schlimm ist das Ende. Eine starke Bedrohung von Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah ta'ala sagt, nur wenn es um eine große Sache, gewaltige Sache geht. Und von daher haben die Ulama gesagt, diese Sache, dass der Muslim, wenn sie jetzt in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war es Schlacht von Badr, Schlacht von Uhud, Schlacht von Mu'ta, von Khaybar, so viele Schlachten, wo die Ungläubigen die Götzendiener Muhammad sallallahu alaihi wasallam vernichten wollten, wo sie den Islam entwurzeln wollten, wo sie die gläubigen Menschen unbedingt töten wollten, natürlich. Der Kampf wurde als Pflicht vorgeschrieben, damit der Islam bewahrt bleibt und damit die Botschaft Allahs zu den Menschen ankommt und damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem Prophetentum beschützt bleibt, wurde der Kampf für sie als Pflicht geschrieben. Genauso wie das Gebet und genauso wie Fasten und wie Hajj und so viele Gebote im Islam. Bei dem Gebet und bei Hajj und bei anderen Geboten gibt es immer Gesetze. Und bei diesem Dschihad, in diesem Fall, gab es auch ein Gesetz. Eine der zu den gravierenden Sachen ist, dass einer von den Gläubigen während des Kampfes im Schlachtfeld, dass er den Rücken gibt, in einer Zeit, wo sein Schar angegriffen wird, statt dass er mit der Gemeinschaft bleibt und mit ihnen kämpft, er kehrt und gibt den Rücken und flüchtet von dem Feld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, derjenige, der sowas tut, er lädt Allahs Zorn auf sich. Und seine Herberge ist Jahannam. Und nicht nur, noch dazu, wie geht es ihm in Jahannam? Wird er nur gebraten? Oder wird er, nein, und schlimm ist das Ende. Allah Ta'ala beschreibt sein Ende, dass das schlimm ist. Da wollen wir erstmal über die Ausnahmen. Illa mutaharrifan liqital. Allah Ta'ala hat zwei Zustände ausgenommen von diesen, von dieser Strafe. Mutaharrifan liqital, die Ulama sagen, wenn der Kämpfer vor einem anderen Gegner den Rücken gibt, das heißt, er macht, als ob er wegflüchtet, damit der andere denkt, er hat ihn im Griff, dann folgt er ihm, bis er ihn rausbringt und dann dreht er sich um, um auf ihn zu kommen und dann gegen ihn zu kämpfen. Das heißt, ein Plan. Wenn er einen Plan dabei hat, das heißt, er möchte ihn nur rausbringen. Er möchte ihn nur rausbringen, damit er damit anfängt, das ist ausgenommen. Oder mutahayyizan ila fi'ah. Das heißt, während des Kampfes, er kehrt hier den Rücken zurück, weil zum Beispiel der Führer oder der Kapitän oder der Führer von dem Heer, er befiehlt zurück, kommt zurück. Das ist ein Befehl und er muss das unbedingt folgen. Dann kommt er zurück. Wann wurde das erstmal als Pflicht geschrieben? Passt auf, niemals waren die Gläubigen in der ganzen Geschichte des Islam, das müsst ihr wissen, niemals waren die Gläubigen im Kampf mehr als die anderen, die Gegner. In der Zeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und danach, immer waren sie, was? Sie waren viel, viel weniger. Und sie waren stark im Glauben. Die anderen wollen leben. Die Gläubigen wollten sterben. Das ist eine Gleichung, was unmöglich ist. Einer, der will leben, der kommt zittern. Der andere will sterben. Deswegen gab es ein Gleichungssystem, was Allah Ta'ala ihnen gegeben hat. Allah Ta'ala sagt, O Prophet, ja, ayyuhan Nabi, harrid al-mu'minina ala al-qital. Feuere die Gläubigen zum Kampf an. In der Zeit, wo die Muslime angegriffen wurden, wo die Götzendiener alle sich zusammen gemacht haben, um sie zu töten. Allah Ta'ala befehlt den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie er Moses befohlen hat, die Gläubigen für den Kampf anzufeuern. Feuere die Gläubigen zum Kampf an. Und dann gab es ein Gleichungssystem. Was ist das? In yakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Sind auch nur 20 unter euch, die Geduld haben, so sollen sie 200 überwältigen. Und sind 100 unter euch, so werden sie 1000 von denen überwältigen, die ungläubig sind. Weil das ein Volk ist, das nicht begreift. Also, pass auf. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen eine Grenze. Ab dieser Grenze darfst du nicht den Rücken, was? Den Rücken geben. Was ist dieser? Zehnfache. Uff. Wenn 20 von den Gläubigen reicht, wenn die anderen 200 sind. Und wenn ihr 100 seid, dann die anderen 1000. Aber diese 100 oder diese 20 sind geduldige, standhafte, gläubige, aufrichtige Menschen. Das war schwer für die Gläubigen. 20 gegen 200, 100 gegen 1000. Und wenn wir hochgehen, 1000 gegen 10.000. Das ist dann viel. Aber trotzdem war das die Grenze. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wusste, dass sie das nicht können. Und er wusste Bescheid. Und weil er barmherzig ist, hat er die Zahl ein bisschen erhöht. Aber ab dieser Zahl, das ist schon mal für die Gläubigen, gilt diese Zahl bis Ende der Zeit. Da braucht der Soldat nicht zu meckern. Also wenn der General einen Befehl zum Kapitän gibt und sagt ihm, nein, wir sind aber doppelt so wenig als die anderen. Da sagt er ihm, hey, das gibt's nicht bei uns im Koran. Ab dieser Zahl geh kämpfen. Was ist die? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-ana alim Allahu. Jetzt aber hat Allah ta'ala euch eure Bürde erleichtert. Denn er weiß, dass ihr schwach seid.
Wenn also unter euch 100 sind, die Geduld haben, so sollen sie 200 überwältigen. Und wenn 1000 unter euch sind, so sollen sie 2000 mit der Erlaubnis Allahs überwältigen. Und Allah ist mit den Geduldigen. Er ist mit den Geduldigen. Die Ulama sagen, diese Aya hat die Grenze gezeigt, wann der Gläubige im Kampf, wenn die anderen vorrücken, wann er nicht den Rücken geben darf. Und wenn er dies tut, dann gehört er zu denjenigen, die diese Bedrohung von Allah subhanahu wa ta'ala haben. Das heißt doppelt. Das Doppelte. 100 gegen 200. 1000 gegen 2000. Aber die Zeit ändert sich. Und die Kämpfe ändern sich auch. Die Strategien ändern sich auch. Manchmal ist einer in einem Panzer und 100 sind um den Panzer. Und sie dürfen den Rücken geben, weil sie Panzer nicht gewinnen können. Und hier heißt es nicht mit der Zahl, hier kommt wieder der Ijtihad von dem Großgelehrten, die die Mittel und die Grundlagen des Islam ganz genau verstehen, dass sie die sogenannte Fatwa geben, extra Fatwa für den Jihad. Und das kommt nicht von irgendeinem, sondern von den Großgelehrten. Da gibt es nicht eine Zahl. Ja, da kann einer in einem Panzer sein, aber ein Volk zerstören vielleicht, wenn sie nur Schwerter oder wenn sie nur irgendwas haben. Ja? Er ist beschützt und die anderen. Hier gilt eine andere Fatawa Allahu ta'ala a'la wa'ala. Nur, dass wir verstehen, es gehörte dazu, dass es zu den groß gravierenden Sünden ist, dass man die Gläubigen im Kampf verlässt und den Rücken gibt und wegflüchtet. Das gehörte zu den groß oder gehört zu den großen Sünden im Islam. Und ihr müsst ja eins wissen, liebe Brüder und Schwestern. Der Islam hat in einer Zeit angefangen, wo es sehr, sehr schwer war. Alle Stämme und die Religionen auch haben sich zusammen geeinigt. Alle haben sich zusammengesammelt, um Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten und die Gläubigen zu töten. Deswegen wurde der Kampf als Pflicht vorgeschrieben. Und bis zum Tag der Auferstehung ist der Kampf als Pflicht für diese Umma für zwei Gründe. Wenn die Nation des Islam angegriffen wird und es wird getötet unter den Muslimen und der Feind kommt in ihren Häusern und er beginnt sie zu vertreiben, dann ist der Kampf Pflicht für jeden Mann. Für jeden Mann. Damit er die Nation verteidigt. Das heißt bei uns Jihad. Und weil über unsere Religion immer schlechte Sachen verbreitet werden und sie wollen immer das Bild des Islam schlecht zeigen, wir sagen ja, Jihad-Ministerium ist bei euch Verteidigungsministerium. Warum ist das bei euch, klingt schick und schön, aber Jihad, Blut oder, nee, was ist das, das Gleiche? Jeder hat das Recht, sich zu verteidigen. Jeder hat das Recht, mit Blut, mit Kampf, mit voller Kraft sich zu verteidigen. Und das ist im Islam so. Wenn es bei euch Verteidigungsministerium heißt, dann heißt es bei uns Jihad. Jeder Muslim ist verpflichtet, wenn seine Nation, sein Land, wenn sein Land angegriffen wird und der Führer erklärt den Kampf, dann muss jeder das Land verteidigen gegen den Feind. Also Frauen und Kinder und alte Leute beschützen und die Nation natürlich. Zweiter Grund, warum der Dschihad als Pflicht geschrieben wird, wenn in dem Land der Islam angegriffen wird und man will den Islam von dem Land wegnehmen, wenn Leute sich zusammensammeln und sie wollen den Islam rausschmeißen und sie wollen den Islam wegentwurzeln von der Gesellschaft, von dem Land. Für diese Sache ist eine Pflicht, dass man den Islam verteidigt. Aber natürlich, alles läuft unter der Decke der Großgelehrten dieser Umma. Nicht von den unbekannten Personen, die im Internet sind, oder von Leuten, die sich Scheich nennen, aber er hat nicht Wissen in der Religion, und ich meine damit grundlegende, tiefes Wissen.
ein richtiges Wissen. Nein, die Großgelehrten der Umma in großen Komitees, die sich zusammensammeln, um die Nation eine Fatwa zu geben, da, denen folgen wir. Wir folgen unsere Großgelehrten in aller Welt und die sind in Tausende und Tausende. In jedem Land gibt es Hunderte von Großgelehrten, alhamdulillah. Ja, und sie müssen da, wir Muslime, wir müssen unter unseren Großgelehrten sein und ihnen folgen und nicht jeden, der da schön zaubert und spricht. Dann kommen wir zu der nächsten Sache. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, dass zu den großen Sünden gehört, dass man verheiratete, unschuldige Frauen bzw. Männer mit Unzucht beschuldigt oder verleumdet. Das ist eine große Sünde. Passt auf, der Islam und die Gebote des Islam kamen für eine Sache. Damit die Gesellschaft geschützt wird. Und wenn wir über die Gesellschaft sprechen, dann gibt es wichtige Faktoren, die unbedingt beschützt sein müssen. Verstand der Menschen. Die Menschenwürde ist im Islam unantastbar. Plus Blut ist auch unverletzlich und darf nicht vergossen werden. Und natürlich die Ehre der Menschen und die Freiheit, anderen Menschen nicht zu verletzen. Das sind wichtige Fakten und Grundgesetze im Islam, die unberührbar sind. Und da ist der Islam in dieser Sache sehr streng, damit das unbedingt bewahrt bleibt. Weil das zu den Grundlagen einer erfolgreichen Gesellschaft gehört. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Qadhf al-Muhsanat. Qadhf al-Muhsanat. Passt auf, nur wie der Name auch in Arabisch ist. Al-Qadhf. Qadhf al-Muhsanat. Al-Qadhf in der arabischen Sprache kommt von Ar-Rami. Wenn du etwas wirfst. Du wirfst einen Stein. Du wirfst einen Pfeil. Du wirfst irgendwas von deiner Hand. Al-Muhsanat, das sind die unschuldigen, verheirateten Frauen. Was werfe ich auf sie? Es gibt Werfen mit Waffen und es gibt Werfen mit der Zunge. Deswegen sagen die Ulama, وَجُرْحُ اللِّسَانِ كَجُرْحِ الْيَدِ. Und die Verletzung der Zunge ist genauso wie die Verletzung der Hand. Das heißt, was man mit Hand macht. Passt auf, das dürfen wir nicht als niedrig sehen oder wertlos. Die Zunge, du wirfst eine Frau mit einem ganz schlimmen Wort. Deswegen heißt das Qadf. Heißt das, dass das nur für die Frauen und nicht für die Männer ist? Wenn man die arabische Sprache kennt, Al-Muhsanat ist ein Mehrzahl für Weiblichen. Muhsanat. Dann sagen sie, wo steht hier für Männer? Also das heißt, wenn ich einen Mann mit Unzucht begehe, dann bin ich nicht in diesem Fall, dass man gepeitscht wird mit 80 Peitschen und so. Da bin ich nicht, weil Allah im Koran sagt, Muhsanat. Und Muhsanat ist ein Mehrzahl von Frauen, von Weiblichen. Die Ulama sagen, stopp. Erstmal, wer sagt euch, dass Muhsanat für Frauen gilt? Al-Muhsanat ist für Al-Anfus, Jam' Al-Nafs. Al-Nafs, das ist das Ich, was man hat. Das ist Al-Nafs. Ist unantastbar. Dieses Al-Nafs in arabischer Sprache ist weiblich. Und die Mehrzahl Al-Muhsanat, Al-Anfus al-Muhsanat. Das heißt, wenn man die Mehrzahl von Ich, das Ich, in arabischer Sprache macht, dann ist das weibliche Mehrzahl. Die anderen sagen, wir haben einen anderen Beweis, dass die Männer auch drin stecken. Was ist die? Die Konsens von Sahaba, von den Gelehrten in der Zeit des Propheten und nach ihm, dass alle der Meinung sind, dass die Männer auch drin sind. Und reicht uns die Konsens, weil die Umma des Propheten niemals eine falsche Meinung haben können, wenn sie sich zusammen einigen auf eine Meinung, das ist, dann ist das ein Gebot.
Und reicht das? Passt auf, wenn es um Zunge geht, Allah subhanahu wa ta'ala und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben uns Versen und Aussagen gesagt, die ganz bedrohlich für uns sind. Guckt mal, wenn es um falsche Zeugnis geht. Ich spreche über jemanden was Falsches. Sei es vor einem Richter oder vor jemandem anderes. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, er wach einmal, er legt sich hin, so auf der Seite, und er sagt, Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir? Soll ich euch nicht sagen, was die größte Sünde aller Sünden ist? Dann sagen sie doch, ja Rasulallah. Dann sagte er, Ashirku billah, dass man Allah jemanden beigesellt oder einen Partner neben Allah stellt. Das ist die schlimmste Sache, was man macht. Und dann sagt er, wa uququl walidain, und die Missachtung der Eltern und die Verachtung der Eltern, die zweitgrößte Sünde in Islam. Auf einmal steht Muhammad s.a.w. und er setzt sich hin, weil die Sache ernster wird. Er hat sich hingelegt und er spricht die Beigesellung, die Eltern. Auf einmal sitzt er sich hin und sagt, Allah wa shahadat az-zur, das falsche Zeugnis. Und dann wiederholt er das. Allah wa shahadat az-zur, das falsche Zeugnis. Allah wa shahadat az-zur. Ala wa shahadat az-zur, ala wa shahadat az-zur. Er hat das wiederholt, 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 bis wir uns gewünscht haben, dass er aufhört. Damit zeigt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Verletzlichkeit unter den Menschen eine der schlimmsten Sachen, wenn es unter den Menschen geht. Shahadat az-zur, das falsche Zeugnis, über jemanden Falsches zu erzählen, wal-iyadu billah, vor dem Richter, dass du gehst, und du nimmst dein Recht, du sagst, der Mann schuldet dem so und so, und du lügst dabei, damit du den Recht von ihm wegnimmst. Wallahi, du hast eine der schlimmsten, größten Sünden gemacht, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht aufhören konnte, das zu wiederholen. Und passt auf, wenn es um den menschlichen Beziehungen geht, der Islam hat sehr, sehr strenge Sätze dafür vorgeschrieben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Inna min akbar al-kaba'ir an yashtuma ar-rajul walidayh. Die größte Sünde aller Sünden oder zu den größten Sünden gehört, dass man seine eigenen Eltern beleidigt und beschimpft. Dann sagt ein Gefährte: O Gesandter Allahs, wie soll einer von uns seine Eltern selber beleidigen und beschimpfen? Wie geht das? Er sagte, wenn er jemandem anderes seine Eltern beleidigt und dann der andere beleidigt seine Eltern selbst, dann hat er indirekt seine Eltern beleidigt. Haben wir das verstanden? Das ist wieder eine Beziehung, was man versteht. Wenn du jemanden seine Eltern beleidigst und du führst ihn dazu, dass er sich aufregt und deine Eltern wieder beleidigt, dann hast du deine Eltern beleidigt. Nicht er, du, weil du die Ursache warst, dass du das bei ihm auferweckt hast, dass er solche Worte über deine Eltern spricht. In einem anderen Hadith heißt, La'ana Allahu man la'ana walidayh. Allahs Fluch auf derjenige, auf denjenigen, der seine Eltern verflucht. Dann sagen sie, wie? Dann sagt er, indem du jemandem seine Eltern verflucht und dann verflucht er deine Eltern. Guckt mal, wenn es um die Menschenbeziehung geht, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu sagt.